Gnade sei mit euch und Frieden von Gott und unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext zum heutigen Sonntag aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 13. Abraham kehrte von Ägypten in den Süden Kanaans zurück. Er nahm seine Frau und seinen ganzen Besitz mit. Und auch Lot war bei ihm. Abraham war sehr reich. Er besaß viel Vieh, Silber und Gold. Von einem Lagerplatz zum nächsten zog Abraham weiter vom Süden Kanaans bis nach Bethel. Er kam zu der Stätte zwischen Bethel und Ai, wo er anfangs sein Zelt aufgeschlagen hatte. Hier stand der Altar, den er früher an diesem Ort errichtet hatte. Dort rief Abraham den Herrn bei seinem Namen an. Auch Lot, der mit Abraham zog, hatte viele Schafe, Ziegen, Rinder und Zelte. Doch das Land ließ nicht zu, dass sie sich gemeinsam darin aufhielten. Ihre Herden waren zu groß, um zusammenzubleiben. Daher kam es zum Streit zwischen Abrahams und Lots Viehhirten. Damals wohnten auch noch die Kanaaniter und Perisiter in dem Land. Da sagte Abraham zu Lot: Zwischen dir und mir soll es keinen Streit geben, auch nicht zwischen unseren Hirten. Wir sind doch miteinander verwandt. Liegt nicht das ganze Land vor dir? Es ist besser, wenn wir uns trennen. Wenn du nach links willst, gehe ich nach rechts. Willst du aber nach rechts, gehe ich nach links. Lot schaute sich um. Er sah, dass es um den Jordan herum genug Wasser gab. Bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte, gab es in der ganzen Gegend genug Wasser. Bis hinunter nach Zoar war das Land fruchtbar wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten. Da wählte Lot für sich das Gebiet um den Jordan herum und brach nach Osten auf. So trennten sich die beiden voneinander. Abraham ließ sich im Land Kanaan nieder und Lot in den Städten jener Gegend. Er zog mit seinen Zelten bis hinunter nach Sodom. Die Bewohner von Sodom aber waren schlechte Menschen. Ihr Tun widersprach dem Willen des Herrn. Nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte, sagte der Herr zu Abraham: Schau dich um und sieh von deinem Platz aus nach Norden, Süden, Osten und Westen. Das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen für immer geben. Ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen wie den Staub auf der Erde. Nur wer den Staub auf der Erde zählen kann, wird auch deine Nachkommen zählen können. Mach dich auf und zieh durch das Land in seiner ganzen Ausdehnung, denn dir will ich es geben. Da zog Abraham mit seinen Zelten weiter. Er ließ sich bei den Eichen von Mamre nieder, in der Nähe von Hebron. Dort baute er einen Altar für den Herrn. Herr Jesus Christus, danke für die Gnade, in der wir leben. Danke für deine Großzügigkeit, für all das, was du uns zugedacht, zugesagt hast. Hab Dank für Vergebung, Freiheit und all den Lebensraum, den du uns gibst. Wir wollen unter deiner Führung leben, in deiner Gnade, in deinem Segen, als Gesegnete von dir. Zeig uns in deinem Wort, wie das geht. Amen. Wir nennen Abraham den Vater des Glaubens. Und damit sagen wir, dass wir in Abraham ein Urbild oder man müsste sagen, das Urbild des Glaubens haben. Und zwar mit all den Fehlern, mit all den Zweifeln, mit all den Anfechtungen, die wir, wenn wir das Leben von Abraham betrachten, auch erkennen. In Abraham das Urbild des Glaubens, an dem wir ablesen, wie es geht, als Glaubender zu leben. Unsere Frage heute Morgen ist also, was lernen wir in dieser Erzählung von der Trennung Lots von Abraham für unser Glaubensleben? Nun ist mir bewusst, dass vor mir lauter Experten oder jedenfalls viele Experten sitzen, die natürlich diese Geschichte schon sehr gut kennen und vielleicht auch heute Morgen noch mal nachgelesen haben und die jetzt ein bisschen milde lächeln und denken, da kommt ja überhaupt keinmal das Wort Glauben überhaupt vor. Und natürlich ist das auch so. Das Wort Glauben kommt ja nicht drin vor. Und dennoch bleibe ich dabei, auch wenn das Wort Glaube nicht vorkommt, dass doch in allen Abrahams Geschichten, ob nun direkt oder indirekt, es um das Thema Glauben geht. Nun ist das Thema dieser Erzählung zunächst mal ein fetter Konflikt. Es geht um einen handfesten Streit zwischen Abraham und Lot und ihren Lagern. Und wir dürfen das jetzt nicht, kleiner Streit kommt ja in besten Familien vor. Nein, hier geht es nicht um einen kleinen Streit. Das, was der Hintergrund ist, das ist wirklich existenzbedrohend für die Familien von Abraham und Lot, für diese beiden Lager mit ihren großen Herden. Wie sieht bei einem so existenzbedrohenden Konflikt eine Lösung aus? Nun sind wir ja alle sehr verschieden. Das wissen wir zwar, aber das Problem ist, dass wir es wirklich sind. Und deswegen gibt es unter uns auch Menschen, die sich gerne mal streiten. Also sie lieben Konflikte und lassen keinen Streit aus. Es gibt umgekehrt auch Menschen, für die sind Streit, Konflikte, Auseinandersetzungen zum Weglaufen. Harmoniemenschen, die am liebsten vergessen, dass ein Leben ohne Streit gar nicht denkbar ist. Es ist ja nicht nur, dass Konflikte entstehen, weil Menschen so böse sind, aus lauter bösem Willen. Nein, Konflikte treten auf, weil Menschen verschieden sind und weil ihre Interessen auseinandergehen. Konflikte entstehen an unterschiedlichen Interessen. Kinder erleben Konflikte, also sie haben unterschiedliche Interessen. Zwischen Eltern und Kindern gibt es auch Konflikte aufgrund von unterschiedlichen Interessen. Ehen ohne Konflikte sind gar nicht denkbar. Zusammenleben oder zusammenarbeiten geht nicht ohne Konflikte. Kein Arbeitsplatz ist ohne Konflikte denkbar. Und Gemeinden, man sollte es nicht glauben, aber es ist so, auch Gemeinden haben Konflikte. Im Neuen Testament, also ein großer Teil, also jedenfalls ein wichtiger Teil des Neuen Testamentes, würde uns fehlen, wenn es in diesen Gemeinden nicht mächtig gekracht hätte und Paulus und Petrus und wie auch immer da noch also hinterher Briefe schreiben mussten, um die Sachen wieder irgendwie auf den rechten Weg zu bringen. Also so ist das einfach. Hier in dieser Geschichte entsteht natürlich der Konflikt auch nicht einfach an der Bosheit der Beteiligten. Abraham und Lot waren Kleinviehnomaden. Das ist der Fachbegriff, Kleinviehnomaden. Das ist der Fachbegriff für Sippen, die mit Unterschied, die mal, wenn sie reicher waren, große Herden, ärmere Sippen mit kleinen Herden von normalerweise Ziegen und Schafen unterwegs waren. Hier steht bei Lot auch noch was von Kühen, aber das müssen wir uns als die Ausnahme vorstellen. Mit Kamelen konnten die wirklich nichts anfangen, aber die brauchten jedenfalls Esel, um ihre Lasten zu tragen und um darauf zu reiten. Also Kleinvieh-Nomaden. Nomaden, das heißt, dass die von Weidegrund zu Weidegrund zogen und von Wasserstelle zu Wasserstelle. Diese Lebensweise war einfach notwendig in Gegenden, in denen es Kargheit, Trockenheit vorherrschte und eine sesshafte Viehwirtschaft nicht möglich war. Man lebte zwar im Dunstkreis von Dörfern und Städten und das war auch wichtig, es gab da Austausch, man konnte handeln, Vieh gegen irgendwelche Bronzegegenstände oder so etwas, Geräte und alles Mögliche. Die Herden konnten nach der Erntezeit die abgeernteten Felder abgrasen und so weiter. Die Bibel erzählt nun sehr präzise, dass Abraham und Lot so reich waren, das heißt, ihre Herden so groß waren, dass es eng wurde an den Wasserstellen und die Weidegründe einfach zu schnell erschöpft waren. Diese Herden, das ging ja über wirklich weite Landstriche auch, die man brauchte, um für diese Herden genug Gras zu finden. Und man konnte auch nicht so schnell von einem Ort zum anderen kommen mit diesen ganzen Tieren. Das heißt, diese Weidegründe, auf denen man sich bewegte, egal wie groß sie waren, waren immer zu schnell erschöpft. Die zuerst mit diesen Problemen zu kämpfen hatten, das waren die Hirten. Es gab ständig Konflikte und je länger, je mehr. Es ging auch bei gutem Willen nicht so weit, eine Lösung musste her. Wie löst nun der Vater des Glaubens diese Konfliktsituation? Man war, ich möchte fast sagen, an die Grenzen des Wachstums gekommen. Und wie löst man diesen Zusammenprall von Interessenlagen? Da sagte Abraham zu Lot: Zwischen dir und mir soll es keinen Streit geben, auch nicht zwischen unseren Hirten. Wir sind doch miteinander verwandt. Liegt nicht das ganze Land vor dir? Es ist besser, wenn wir uns trennen. Wenn du nach links willst, gehe ich nach rechts. Willst du aber nach rechts, dann gehe ich nach links. Abraham schiebt die unangenehme Sache nicht länger vor sich her. Er ergreift die Initiative. Das kann man von einem Leiter erwarten. Man könnte sagen, das, was Abraham hier macht, ist, dass er die Harmonie sucht. Aber er sucht sie aufgrund einer tragfähigen Lösung des Interessengegensatzes. Abraham bot Lot an, sich den Teil des Landes auszusuchen, der ihm gefiel. Du entscheidest, Lot. Du sagst, was du haben willst. Damit macht Abraham sein weiteres Leben abhängig von Lots Entscheidung. Das ist wirklich krass. Er gibt sich sozusagen in Lots Hand. Lot entscheidet, wie es Abraham weitergehen wird, was ihm bleibt, wo er bleibt. Es wäre ja naheliegend gewesen zu sagen, mein lieber Lot, wir müssen das Problem lösen. Du wirst allerdings verstehen, dass ich als der Ältere, ich bin nicht mehr so vital hier, um neue Weideflächen zu erkämpfen. Ich suche mir jetzt das beste Stück heraus. Natürlich vergesse ich nicht deine Bedürfnisse. Oder er hätte es vorschlagen können, Lot, hier gibt es gute und schlechte, fruchtbare und karge Gegenden. Lass uns das Ganze so aufteilen, dass jeder gut abschneidet. Jeder bekommt gleich viel von den guten Gegenden und gleich viel von den schlechten, dann ist Gerechtigkeit. Doch so ging Abraham nicht vor. Er gab sich in Lots Hände. So entscheidet der Vater des Glaubens hier. Lot war kein Mann des Glaubens. Lot war ein Mitläufer. Während Abraham überall Altäre baut und man liest dann, dass er dort anbetet, lesen wir nichts dergleichen von Lot. Auch er hatte mit Abraham Haran verlassen, aber er hatte sich nur angeschlossen. Äußerlich wirkte er wie jemand, der im Glauben aufgebrochen war. Die innere Wirklichkeit sah aber anders aus. Wir lernen ihn hier ganz gut kennen. Lot schaute sich um. Er sah, dass es um den Jordan herum genug Wasser gab. Bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte, gab es in der ganzen Gegend genug Wasser. Bis hinunter nach Zoar war das Land fruchtbar wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten. Da wählte Lot für sich das Gebiet um den Jordan herum und brach nach Osten auf. Mit anderen Worten, Lot entschied sich für die bequeme Talgegend, das bewässerte Land. Da sah man den bequemen Wohlstand quasi aus der Erde sprießen. Es wird hier beschrieben als ein Land, das wie der Garten Eden war, wie das Wasserreich Ägypten. Mit einem Blick hatte Lot seinen Vorteil erkannt und er nahm ihn wahr. Ich stelle mir vor, dass er dabei zumindest innerlich lächelt. Wie man sich freut, weil man etwas gewonnen hat. Es störte Lot nicht, dass er ein Gebiet gewählt hatte, auf dem Sodom lag. Es beunruhigte ihn nicht, dass in diesem Bereich Menschen lebten, die so böse waren, dass Gott sie später vernichten musste. Es kümmerte ihn auch nicht, was aus Abraham wurde. Er hatte seine Chance und er hat sie genutzt. Lot hatte zwar einmal die Sicherheit der Heimat losgelassen, aber hier wusste er nun seine Interessen wahrzunehmen. Ich muss mich um meine Bedürfnisse selber kümmern. Hier ist meine Chance und ich ergreife sie. Abraham stand da als der Übervorteilte, als der Ausgenutzte, einer, der sich mit dem Rest zufrieden geben musste. Er kommentiert Lots Entscheidung nicht. Es heißt nur, so trennten sich die beiden voneinander. Dann aber passiert etwas, das deutlich macht, Gott stand auf der Seite Abrahams. Abrahams Zukunft lag nicht in der Hand Lots. Nicht Lot entschied darüber, was aus Abraham wird. Alleine Gott entschied darüber, was aus ihm wird. Und zwei Kapitel später wird Gott ihm sagen, ich bin dein Schild, dein Schutz also und dein sehr großer Lohn. Ich bin dein sehr großer Lohn. Abrahams Zukunft und Schicksal liegt alleine in Gott und nicht in Lots Entscheidung. Und vielleicht ist das der wichtigste Hinweis für Entscheidungen, die wir treffen müssen, dass wir genau wissen und niemals vergessen, wo unsere Zukunft liegt, nicht in der Hand von irgendjemandem, sondern in Gott. Nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte, sagte der Herr zu Abraham, schau dich um und sieh von deinem Platz aus nach Norden, Süden, Osten und Westen. Das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen für immer geben. Ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen wie den Staub auf der Erde. Nur wer den Staub auf der Erde zählen kann, wird auch deine Nachkommen zählen können. Mach dich auf und zieh durch das Land in seiner ganzen Ausdehnung, denn dir will ich es geben. Gottes Formulierung, das ganze Land, schloss natürlich auch den Bereich ein, den Lot sich gerade erwählt hatte. Es war, als wäre da überhaupt nichts passiert. Mit einer Handbewegung wischt Gott all das weg. Und an der Stelle merken wir, dass wir uns in einer größeren Geschichte befinden. Es geht hier nicht nur um Abraham und Lot, das ist nur der Vordergrund. Wir sehen dahinter das oft rätselhafte Geschichtshandeln Gottes. Und wir alle, auch jeder persönlich, befindet sich immer in einer größeren Geschichte, in der Geschichte Gottes mit uns. Auch Abraham sieht Gott nicht in die Karten, aber er lässt sich führen. Er greift nicht kurzatmig nach dem schnellen Erfolg. Er greift nicht kurzatmig nach dem schnellen Euro oder Schekel. Abraham überlässt sich Gottes Führung und Fürsorge. Als Glaubender kann er großzügig Lot den Vortritt lassen. Großzügigkeit, das ist das, was dem Glaubenden möglich wird, weil er ja als reich gewordener, von Gott reich gemachter, Gesegneter lebt, da kann man gut großzügig sein. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und nun muss ich diese im Grunde einfache Geschichte und diese schöne Geschichte kompliziert machen. Und ich nehme sie nicht zurück, aber nun müssen wir aufpassen, wenn wir sie anwenden und unterscheiden lernen. Die Kunst des Verstehens ist die Kunst des Unterscheidens. Wir können auch geistliche Einsichten, die wir an einer Stelle haben, nicht einfach verallgemeinern. Wir sollten nicht denken, Christen dürften nie für ihre Interessen kämpfen. Ich meine sogar, dass Christen immer wieder auch Gerichte in Anspruch nehmen müssen, schon deswegen, weil wir immer wieder auch für die Interessen anderer, uns anvertrauter Menschen eintreten müssen. Also die Wirklichkeit ist leider ein bisschen kompliziert, die Wirklichkeit des Lebens. Auch in dem aktuellen Streit Israels. Also die Hamas ist eine Terrororganisation, die sich nicht dadurch aufhalten lässt, dass man nett und freundlich zu ihr ist. Das funktioniert nicht. Die bringen einen einfach nur um. Ein Staat hat auch die Pflicht, seine Bürger zu schützen. Also, das ist alles ganz schön kompliziert, wie das nebeneinander liegt, Aufgaben eines Staates. Und das, was mir in meinem kleinen privaten Leben aufgetragen und möglich ist. Es geht nicht um eine starre Regel, die wir irgendwie befolgen könnten. Wir sollten nicht in jedem Fall nachgeben. Man muss da genau hingucken. Aber es ist wichtig, dass wir nachgeben können. Es wäre nicht richtig, anderen immer den Vorzug und den Vortritt zu lassen. Wir müssen auch Entscheidungen treffen und manchmal müssen die anderen auch hinterherkommen. Aber wir müssen bereit sein, den anderen den Vortritt zu lassen. Wichtig ist, dass wir so frei sind, nicht einfach immer unsere Interessen durchzusetzen, dass wir fähig sind, großzügig zu sein, weil wir wissen, dass wir gesegnet sind, reich beschenkt, begnadet sind. Verallgemeinern ist nicht der Weg, da kommt kein positives Christsein bei raus. Paulus war in Philippi, wo man ihn zu Unrecht ausgepeitscht und ins Gefängnis geworfen hatte, sehr daran gelegen, sehr daran interessiert, dass Wiedergutmachung geschah. Paulus aber sagte zu ihnen, sie haben uns ohne Urteil öffentlich auspeitschen lassen, obwohl wir römische Bürger sind und haben uns ins Gefängnis geworfen. Und jetzt möchten sie uns heimlich fortschicken. Nein, sie sollen selber kommen und uns hinausführen. Es ist, man muss unterscheiden, was richtig und was falsch ist und was in welcher Situation dran ist. Als Christ kann ich in bestimmten Situationen auf mein Recht verzichten. Ich kann sagen, ich kämpfe nicht darum, nimm es. Ich vertraue dann darauf, dass der Herr für mich sorgt. Es gibt diese Großzügigkeit, die uns aufgetragen ist, wenn Jesus davon spricht, dass wir auch die zweite Meile mitgehen sollen, wenn wir dazu aufgefordert werden, dass wir fröhlich geben können und bereit sein sollen, Unrecht zu ertragen. Warum? Weil wir als Beschenkte leben, als Gesegnete, weil wir es können. Denn hinter uns steht Vater im Himmel. Abraham konnte großzügig sein, weil er als Erwählter und Gesegneter leben. Er war im Bund mit Gott. Er lebte im beständigen, freundschaftlichen Gespräch mit seinem Herrn. Am Anfang des Kapitels wird erzählt, dass Abraham den Herrn anrief. Am Ende heißt es, und Abraham zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Hain Mamre, der bei Hebron ist, und baute dort dem Herrn einen Altar. Am Anfang und am Ende betet er an. Und aus diesem Gebet heraus lernte er, großzügig zu sein und zu unterscheiden, was jetzt das Richtige war. Und so im Segen als Gesegneter und als Segnender zu leben. Amen.